Schönen guten Morgen, heute ist Dienstag, der 4. Mai. Der heutige Text schließt das gestrige Gebet ab. Ein kurzer Text, aber nicht ohne. Daniel 9, 20 bis 27 aus der Basisbibel. Ich lese den ersten Vers. Ich redete, betete und bekannte meine Sünden und die Sünden des Volkes Israels. Ich brachte meine Bitte vor den Herrn und bat für Jerusalem, den heiligen Berg meines Gottes. Genau, hier hake ich mal gleich ein. Über Daniel, den Ich-Erzähler, teilt uns der Verfasser mit, was ihm am Herzen liegt. Dabei leitet ihn die Frage, wie leben und überleben wir als Tora-treue Juden in einer harten Zeit. Wie bleiben wir also bei Adonai? Eine Antwort hat er uns schon gestern gegeben. Bibel lesen, nachforschen, die eigene Zeit und die eigene Geschichte bedenken. Wo erkennen wir böse Folgen von bösen Taten? Und natürlich die klassische Spitze, beten. Beten. Ja, für Jerusalem, den heiligen Berg Gottes, Zion. Ja, das ist Zions Frömmigkeit. Ganz ehrlich, beim Stichwort Gebet spring ich nicht jubelnd auf. Also, da muss er mehr bringen. Er muss es irgendwie anders formulieren, um mich in dieses bekannte Thema leidenschaftlich reinzuziehen. Ich sag mal so. Für mich muss er es anders sagen. Wisst ihr, was mich zum Beten lockt? Dieser Satz von Peter Zimmerling. Indem der Mensch mit seinem Schöpfer spricht, entspricht der Mensch seinem Geschöpfsein. Ja, ganz ehrlich, das erreicht mich tatsächlich. Da huscht mir ein Lächeln übers Gesicht. Natürlich. Wie konnte ich da drüber gehen und das übersehen und mich in den Tag stürzen, ohne zu beten, ohne, wie Stevie Wonder es singt, just have a talk with God. Und ich bete, nicht wie Daniel mit offenem Fenster, weil dann die Kerze so flackern würde. Aber ich bete erstmal. Vers 21. Noch während ich mein Gebet sprach, kam der Engel Gabriel zu mir herangeflogen. Er sah aus wie ein Mann, wie schon in der Vision, die ich zuvor gesehen hatte. Das war zur Zeit des Abendopfers. Er redete mit mir und erklärte. Jo, hier ist doch tatsächlich von dem fliegenden Mann Gabriel die Rede. Sonst treten die Boten Gottes einfach herzu, aus der Welt Gottes zu uns Menschen. Hier fliegt der tatsächlich heran. Eine etwas volkstümliche Vorstellung. Wichtiger ist mir die Gebetszeit. Das sahen wir schon, dass die Juden in der Diaspora drei feste Zeiten zum Gebet hatten. Das Abendgebet wurde dann verrichtet, wenn im Tempel das Abendopfer für Adonai dargebracht wurde, also worden wäre, denn der Tempel, der war ja nicht mehr. Ordnung halten, damit die Ordnung einen hält. Ganz ehrlich, fällt mir immer noch schwer. Passt nicht so richtig zu meiner leicht chaotischen Veranlagung. Aber was sagt nun der Gabriel? Daniel, ich bin hergekommen, um dir Einsicht zu geben. Schon als du mit deinem Gebet begonnen hast, kam ein Wort von Gott. Ich bin gekommen, um es dir zu erklären, denn du wirst geliebt. Achte auf das Wort und verstehe die Vision. Ja, was für eine ermutigende Vorstellung. Noch während Daniel betet, und er hat im gestrigen Text lange gebetet, da macht sich Adonai schon dran und antwortet ihm. Ein Wort ergeht von Adonai. Die Propheten haben es genau so erlebt. Das Wort des Herrn geschah zu so und so. Hier antwortet Adonai, indem er seinem Boten Gabriel Beine macht, also vielmehr Flügel. Daniel empfängt nicht direkt selbst das Gotteswort, sondern durch einen übermittelnden Engel. Tja, deshalb ist er leider kein Prophet, sondern nur ein Visionär. Egal. Was empfängt er denn? Ja, noch nicht so richtig zum Gotteswort gehört die Anrede, denn du wirst geliebt. Da bleibe ich hängen. Logischerweise ist doch von Adonai die Rede. Bei solchen starken Worten lohnt es sich, andere Übersetzungen zu konsultieren. So formuliert Martin Buber und Rosenzweig, denn du bist im Wohlgefallen. Ja, klingt auch ganz nett, aber es weckt auf jeden Fall meine Neugierde. Die Bibel in gerechter Sprache sagt, denn du bist ein Schatz. Schatz? Ja, das Wort darf man nicht mit Gollum und Smirgol missverstehen. Du bist mein Schatz. Das klingt klasse und bringt es genau auf den Punkt. So spricht die Liebe. Das berührt mein Herz. Als Geliebter soll Daniel Einsicht bekommen, damit er die Vision verstehen kann. Und daher jetzt noch mehr Deutung. Zieht euch warm an. Vers 24. Für dein Volk und deine heilige Stadt sind 70 Wochen festgesetzt. Nach dieser Zeit soll das Übel enden. Sünden werden vergeben und für Schuld gibt es Versöhnung. Von da an wird immer Gerechtigkeit herrschen. Die Vision und die Weissagung werden bestätigt. Das Allerheiligste wird wieder eingeweiht werden. Du sollst verstehen und wirst erkennen. Von dem Moment an, in dem das Wort Gottes ergangen ist, vergehen 7 Wochen. Erst danach wird wieder ein gesalbter Herrscher eingesetzt. Während dieser Zeit wird das Volk zurückkehren und die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Es wird 62 Wochen dauern, bis alle Straßen und Plätze wieder aufgebaut sind. Es wird eine Zeit großer Bedrängnis sein. Nach den 62 Wochen wird einer der Gesalbten umgebracht und niemand wird ihm helfen. Dann wird das Heer eines Herrschers kommen. Es wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Er selbst kommt durch eine Flut ums Leben. Es wird Verwüstungen geben, bis dieser lang beschlossene Krieg zu Ende ist. Der Herrscher wird ein starkes Bündnis schließen, das eine Woche hält und viele Mitglieder hat. In der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer verbieten. Im Heiligtum wird ein Götzenbild stehen. Es bedeutet Verwüstung, bis das, was beschlossen ist, über den Verwüster kommen wird. Ha, puh! Ja, das sind Engelworte, völlig strange, überfordernd. Ich taste mich langsam vorwärts. 70 Wochen. Ja, damit sind Jahrwochen gemeint. Dann entspricht eine Woche 7 Jahren. Und man landet bei 490 Jahren. Gut, nochmal einen Blick auf die 70. Die 70 ist wie die 7 auf jeden Fall eine volle, vollständige Zeitspanne. Da wird nichts abgebrochen oder verkürzt. Da geht viel Zeit ins Land. Ungefähr 490 Jahre. Ja, das babylonische Exil rechnet man von 586 bis 538. Das sind knapp 50 Jahre. Der neu gebaute Tempel wird dann 516 vor Christus eingeweiht. Das macht 70 Jahre. Das klingt schon fast wie 70 Wochen. Naja, geht man von der Deportierung, oder sagt man Deportation? Ich glaube, Deportation ist besser. Also geht man von der Deportation Daniels aus, in der ersten Erzählung, dann sind wir im Jahr 605 vor Christus. dann könnte die 62. Jahrwoche in die Zeit von Antiochos Epiphanes fallen, 175 bis 164 vor Christus. Den Typ kennen wir schon, der entweihte den neuen Tempel. Auf jeden Fall wären wir dann im 2. Jahrhundert und die 70 Jahrwochen sind schon angeknabbert. Richtig kompliziert wird es durch die rätselhaften Gesalbten, von denen einer auch umgebracht wird. Gesalbte, das sind Messiasse, also ein Messias wird umgebracht. Da spitzen wir doch die Ohren. Aber auf Jesus kann sich das alles ja noch nicht beziehen. Wohl eher auf einen hohen Priester, der ja auch ein Gesalbter war. Der Onias der Dritte, um 170 vor Christus, der wurde abgesetzt. Das passt gut zur 62. Jahrwoche in Vers 26. Ja, der wurde nicht nur abgesetzt, der wurde von den Leuten des Antiochos Epiphanes ermordet. Über diesen Antiochus wird das Gericht Gottes wie eine Flut hereinbrechen. Doch vorher wird er so stark sein, dass die Schlacht- und Speiseopfer im Tempel verboten werden und ein Götzenbild von Zeus den Tempel entweiht. Das haben wir auch schon mal gehört. Jawohl. Unter diesen bösen Taten werden die Adonai-treuen Juden leiden. Und dann werden die bösen Taten ihrerseits böse Folgen für den Antiochus haben. Der jüdische Guerilla-Aufstand, der sogenannte Makkabäer-Aufstand, zieht am Horizont auf. 2. Jahrhundert. Aber ganz ehrlich, mich persönlich erreicht dieser Deutetext nicht so wirklich. Vor allem klingt es in Vers 26 so, als würde Jerusalem mit dem Tempel erneut zerstört werden. Das geschah unter Antiochus aber nicht. Das kam erst später durch die Römer. Für manche Juden ist der Text daher bis heute offen. Immer wieder kommt das Stichwort Verwüstung vor. Verwüstung, jawohl. Ich denke an die Shoah, den Holocaust. Manche Christen denken an die endzeitlichen Reden von Jesus in den Evangelien. Auch da kommt die Verwüstung vor. Die Gabriel-Deutung endet unvermittelt. Und ich frage mich, was bleibt? Was bleibt mir? Womit gehe ich in den Tag? Ganz klar, Vers 23. Denn du bist geliebt. Du bist Gottes Schatz. Zugegeben, das ist in dem Text keine zentrale Stelle, aber für mich ist das sehr zentral. Bei diesem Stichwort Liebe bleibe ich hängen und denke an einen Mystiker vom Niederrhein. Nein, nicht den Hans-Dieter Hüsch. Der ist zwar auch ein Niederrheiner und ein Meister der Worte, aber ich denke an Gerhard Terstegen. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder, ich senk mich in dich hinunter, ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Und das bete ich mit diesem Gebet. O mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. O mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. O mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Shalom.